Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
An wen verkaufe ich die Tickets? Zu welchen Preisen verkaufe ich die Tickets? Zu welchem Zeitpunkt? An welchem Ort? Das zeigt einfach, wie wichtig das ist, dass der Verein Ideen hat und nicht einfach so sagt, hier hast du das Ticket, guck dir das Spiel an.
Sport ist Erlebnis, Fußball ist Erlebnis. Deshalb glaube ich, dass die drei I's beim Ticketing eine Rolle spielen, nämlich Identifikation, Interaktion und Integration.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST Hochschule.
Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Sportbusiness Kompakt. Ich bin Lennart Fahrweg, Masterstudent hier an der IST und wie jede Woche, ihr kennt es wahrscheinlich schon, habe ich meinen Gesprächspartner, unseren Dekan im Fachbereich Sport und Management, Gerhard Nowak an meiner Seite.
Hallo zusammen.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bleibt fleißig dabei, schreibt uns an sport@ist.de, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was wir besser machen können, jederzeit gerne melden und dranbleiben. Und ich würde sagen, zu Beginn starten wir wie immer mit dem Blick auf die Sportbusiness-Woche.
Unser Blick auf die Sportbusiness-Woche.
Ja, und starten würden wir mit einer Meldung, die mit der FIFA zu tun hat. Genauer gesagt, die FIFA-Stiftung mit dem dollen Namen World Football Remission Fund. Die bekommen nämlich jetzt 201 Millionen US-Dollar Schadenersatz. Da würde man sagen, wo ist denn da der Schaden entstanden? Und die Antwort gibt uns das amerikanische Justizministerium. Die sind ja seit 2015 heftig hinter den korrupten Funktionären in den Reihen der FIFA unterwegs. Und da muss man sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Man hat mehr als 50 geständige und verurteilte Funktionäre aus mehr als 20 Ländern von Nord-, Mittel- und Südamerika dingfest gemacht, deren Guthaben sozusagen eingefroren und jetzt kriegt man das eben zurückerstattet. Da muss ich schon sagen, alle Achtung. Vor allen Dingen kommt jetzt der dolle Satz von FIFA-Präsident Gianni Infantino, der sagt, ich freue mich sehr, dass dieses illegal aus dem Fußball abgezweigte Geld wieder seiner rechtmäßigen Bestimmung zukommt. Da sage ich, hallo, 50 Menschen in deinen Reihen sind korrupt, hast du das nicht mitbekommen? Oder was denkst du?
Ja, das ist schon unfassbar. Also vor allem auch diese Summe, dass die 201 Millionen US-Dollar waren das der Schadensersatz, das sind ja umgerechnet 177 Millionen Euro ungefähr. Das ist schon eine Summe. Das Einzige, was ich daran gut finde, ist, dass man direkt gesagt hat, das Geld, also erstmal wird nicht alles sofort wieder so zurückgespült, sondern das kommt halt in Raten oder in Teilen. Und es wurde gesagt, das Geld darf nicht einfach so wieder in den Fußball rein, sondern das muss zur Entwicklung von Nord-, Süd- und Mittelamerika, glaube ich, des Fußballs dort stattfinden. Ist ja immerhin schon mal eine Vorgabe, dass das Geld auch sinnvoll genutzt wird. Das ist ja.
Und es ist noch nicht Ende der Fahnenstange. Erst in der letzten Woche hat das Züricher Bankhaus Julius Baer bei der Abwicklung dieser illegalen Transaktion zugegeben, beteiligt gewesen zu sein und hat 79 Millionen als Strafe schon akzeptiert. Und viele weitere noch nicht, sagen wir mal, verurteilte Funktionäre stehen da noch auf der Payroll. Und da kann man wirklich mal überlegen, was ist mit Governance und was ist mit Controlling bei der FIFA?
Ja, das ist aber, was da alles intern passiert, ich glaube, das will man alles auch gar nicht so genau wissen. Ein anderes Thema, Türkgücü München geht jetzt an die Börse, ich glaube, als dritter Verein in Deutschland. 2000 hatte Borussia Dortmund damit angefangen und ich meine, den Spielverein in Greuther-Fürth war der zweite Verein.
2002.
2002, okay. Gut, die gehen jetzt mit einem Satz von 15,02 Euro ran, sobald es losgeht. Jetzt in der Zeichnungsphase, die ungefähr 7 Wochen andauert, kann man das noch für 20% oder die Aktie noch für 20% weniger bekommen. Der Wert von Türkgücü München wurde auf 30,4 Millionen Euro geschätzt. Davon soll der Kader circa 6 Millionen laut Transfermarkt.de wert sein. Was ganz interessant ist, die Frage ist, lohnt sich sowas überhaupt als Aktionär da mit einzusteigen? Weil sowohl bei Borussia Dortmund als auch bei der Spielvereinigung Greuther-Fürth ist die Aktie seit dem Start mit, ich glaube, um die Hälfte mittlerweile gesunken. Ja, da ist die Frage, lohnt sich das überhaupt? Macht das Sinn? Vor allem für so einen Verein wie Türkgücü München, die jetzt unbedingt in die zweite Bundesliga wollen, aber die infrastrukturellen Voraussetzungen noch gar nicht haben. Die wollen natürlich jetzt schnell Geld haben, um diese Voraussetzungen zu schaffen, Gerhard.
Ja, am Ende des Tages wollen sie 8 Millionen haben, um den Aufstieg in die zweite Liga zu schaffen. Im Moment sind sie mit Platz 10 in der dritten Liga noch ein bisschen weit entfernt, aber man muss ja auch planen können. Und wenn man eben kein eigenes Stadion hat, kein eigenes Trainingsgelände hat, dann das Nachwuchsleistungszentrum bauen muss, wenn man in der zweiten Liga ist, da muss man natürlich schon ein bisschen überlegen, wo kriegt man Geld her. Mit Börsengeschäft hat das nichts zu tun. Und du hast ja schon erwähnt, die Dortmunder Aktie fing mit 11 Euro an und Türkgücü München will 15 Euro haben. Also überleg mal jetzt einfach mal die Unterschiede, finde ich enorm. Zwischenzeitlich ist der Kurs bei Dortmund bei 5,91 angekommen, war auch schon mal im Penny-Stock-Bereich. Also mit wirklich einer Art Rendite oder Börsengeschäft hat das nichts zu tun. Man will einfach Geld von Menschen haben, die dem Verein verbunden sind. Und deshalb muss man einfach überlegen, wo kriegt man das Geld her? Um dann gegen die 50-1-Regel nicht zu verstoßen, muss man eben überlegen, was tut man? Und der Präsident, eben Hasan Kifran, Self-Made-Millionär, der will jetzt auch nicht immer und ewig sein Geld da reinpumpen. Und dann ist das eben eine Möglichkeit, börsennotiert Aktien zu verkaufen.
Da merkt man einfach, der Verein will einfach nur ganz, ganz schnell nach oben und versucht alle Mittel irgendwie zu ziehen, geht jetzt an die Börse und guckt, ob das klappt. Ob es funktionieren wird, weiß ich nicht. Aber wir schauen mal. Und
also interessant finde ich auf jeden Fall natürlich die Geschichte. Nicht? Der erste Immigrantenclub geht an die Börse, ne? Von der 6. Liga, 5., 4., 3., also richtig schön durchmarschiert. Und der Name, wenn ich das richtig übersetze, Türkgücü bedeutet ja so Kraft. Und Türkgücü München heißt die türkische Kraft in München. Finde ich also insofern ganz gut. Und hier muss man zumindest Herrn Kifran, 55 Jahre alt, zugute halten, dass er selber mal dort gespielt hat. Also die Verbundenheit ist da. Die Überlegung ist nur, wäre es nicht sinnvoll, in der Fananleihe vielleicht noch ein bisschen näher an dem Club dabei zu sein. Ich persönlich glaube nicht unbedingt, dass alle Aktien verkauft werden. Ich glaube nicht, dass die 8 Millionen erreicht werden. Aber auf jeden Fall wird es eine Millionensumme sein, die dem Verein zugutekommt.
Aber glaubst du, dass das Fanlager von Türkgücü München ist ja jetzt auch nicht so riesig, weil das jetzt nicht so unbedingt der Traditionsverein schlechthin ist. Und solche Modelle, solche Geschichten sind ja eigentlich die traditionelle, die fußballverliebte Fanbasis gar nicht haben will.
Ganz genau.
Und ja.
Im Grunde ist es ein bisschen, wenn wir unter uns sprechen wollen, ein bisschen getrickst. Man will 50 plus 1 nicht verletzen, man will aber auch irgendwie die großen Investoren nicht haben. Also macht man so etwas wie eben Fananleihe oder eben Börsengang. Und bei allen Börsengängen, Juventus Turin, AS Rom, Ajax Amsterdam, wie immer sie alle heißen, die haben alle keine Renditen abgeworfen. Die sind teilweise 20%, 50%, 70% weniger als der Ausgabepreis. Und dann kann man den Leuten auch gleich sagen, gib mir einfach das Geld. Also
ich wollte gerade sagen, das Geld fließt ja in den Verein und der Verein muss dann sehen, dass du damit was anfangen. Und Türkgücü München hat jetzt erstmal das Ziel, die Voraussetzungen zu schaffen, überhaupt die Lizenz für die zweite Liga zu bekommen, wenn sie es sportlich überhaupt jetzt erstmal schaffen sollen.
Genau. Dann lass uns noch über ein drittes Thema sprechen, weil wir immer ganz gerne über Kreativität sprechen, nicht? Und über die Überlegung, wie kann man Identität besonders umsetzen. Und da sind unsere Nachbarn aus den Niederlanden, nämlich der dortige Rekordmeister Ajax Amsterdam, zu benennen. Die haben nämlich irgendwie so aus der Not eine Tugend gemacht. Die mussten nämlich ein sogenanntes Ausweichtrikot kreieren. Und das haben die eben Bob Marley-Design gemacht. So, warum Bob Marley? Warum also jetzt ein Trikot mit The Three Little Birds? Ja, weil eben das Lied von ihm seit 2008 von den Fans gesungen wird. Und dieses Trikot war in no time ausverkauft, also sofort ausverkauft. Leider macht Ajax keine Angaben, wie viel sie verkauft haben. Nur der Hinweis, das Trikot hätte sich mindestens 4-mal mehr verkauft als jedes andere Trikot von Ajax.
Das ist schon Wahnsinn. Da sieht man halt einfach, was Kreativität für eine Bedeutung hat, ne? Und was eine Geschichte hinter so einem einfachen Trikot, sag ich mal, wenn du das irgendwie cool mit Storytelling, wenn du irgendeine Verbindung dazu den Fans aufbaust, richtig kreativ arbeitest, dann macht das auch Sinn und das bringt das Trikot voll voran, als anstatt einfach nur die Vereinsfarben, ja, stumpf das Trikot.
Vertikal, diagonal, quer, das ist alles nicht kreativ. Und die Tochter von Bob Marley, die hat also sehr berührt gesagt, das findet sie klasse. Meinem Vater hat Fußball alles bedeutet und dann Fußball ist Freiheit. Also das ist für mich Gänsehaut und das ist wirklich, Sport ist Erlebnis, Fußball ist Erlebnis. Und wenn dann die Fans dieses Trikot anhaben, ne, und dann noch Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright singen. Also besser geht's nicht. Ja. Finde ich auch so eine gute Meldung.
Sehr, sehr coole Geschichte. Aber Ajax ist sowieso ein cooler Verein, finde ich. Also gar nicht schlecht. Da geht's halt um Kreativität und Kreativität ist nicht nur jetzt zum Beispiel bei so einem Trikot wichtig, sondern auch bei unserem Thema der Woche.
Das Thema der Woche.
Genau, und das Thema der Woche in dieser Woche ist Ticketing und ich habe gerade schon gesagt, da ist Kreativität ein wichtiger Faktor. Gerd, räum mal auf, warum ist Kreativität im Ticketing so wichtig?
Ein Ticket muss mehr sein als ein Stück Papier, denn dann ist es für die Fans nicht attraktiv, dann hat es keine Bedeutung. Und Ticket muss Bedeutung haben. Und das Thema Ticketing ist jetzt ökonomisch eingebunden in das Yield-Management, also Ertragsmanagement. Wo kann ich also Erträge erwirtschaften? Da haben wir beispielsweise Merchandising. Das ist nahezu unbegrenzt. Du könntest ja Millionen Trikots herstellen. Aber beim Thema Ticketing ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar irgendwie eine Kapazität erreicht, weil mehr Plätze sind nicht vorhanden. Und jetzt kommt es darauf an, wie schaffe ich es, die maximal zur Verfügung stehenden Tickets maximal zu verkaufen. Und das ist das Kunststück, was jeder, egal ob Handball, Fußball, Indoor, Outdoor, bewerkstelligen muss.
Da geht es dann aber, wenn du sagst, wie kann ich die Tickets zum maximal verkaufen, geht es dann nicht nur darum, möglichst viel Geld zu generieren, sondern es geht auch meiner Meinung nach um was anderes. Du musst nämlich sehen, okay, an wen verkaufe ich die Tickets, zu welchen Preisen verkaufe ich die Tickets und vielleicht auch zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort, was auch immer, genau. Wichtig, wenn man jetzt mal auf den Vergleich Dauerkarten-Tageskarten angeht. Du könntest natürlich einfach sagen als Verein, okay, ich versuche 100% meiner Stadionkapazität als Dauerkarten auszulasten. Dann weiß ich, okay, das Spiel ist jedes Mal ausverkauft. Natürlich werden die Tickets dann irgendwie vergünstigt angeboten, weil du nicht mehr alle 17 Spiele zahlst, sondern nur noch 14 oder so, damit sich eine Dauerkarte auch lohnt. Mein Problem bei der Geschichte ist allerdings, dass du halt wirklich, gut, du hast immer diese 60.000, immer die gleichen 60.000 im Stadion. Du hast aber eigentlich normalerweise eine viel größere Fanbasis. Und wenn die anderen, die nicht diese Dauerkarten haben, nie ins Stadion gehen können, besteht natürlich die Gefahr, dass die irgendwann ja das Interesse am Verein oder die emotionale Verbundenheit verlieren. Deswegen finde ich, ist ein bestimmter Satz an Tageskarten einfach enorm wichtig, um auch andere Fans weiterhin an den Verein zu binden, die dann wiederum auch andere Einnahmen wie Merchandising oder was auch immer generieren.
Genau, du musst ja auch neue Menschen, egal in welchem Bereich, zu deinem Produkt und deiner Dienstleistung heranbringen. Und BVB-Geschäftsführer Watzke hat mal so sinngemäß gesagt, die gelbe Wand in Dortmund, die ist ökonomisch eine Vollkatastrophe, aber für das Image und für die Unterstützung der Mannschaft enorm wichtig. Deshalb glaube ich, dass die drei I's beim Ticketing eine Rolle spielen, nämlich Identifikation, Interaktion und Integration. Und dann muss jeder Verein für sich überlegen, was mache ich und wie propagiere ich mit dem Ticket eben die Identifikation, die Interaktion oder die Integration. Und dafür muss ich versuchen, wie ist die Zahlungsbereitschaft, von wem ein Ticket zu bekommen? Und deshalb ist eine Dauerkarte das eine, der eine Pol. Der andere Pol ist Vollzahler-Tageskarte. Wenn du das schaffst, Vollzahler-Tageskarte, dann kriegst du viel mehr aus der Auslastung raus. Nur, du weißt eben nicht, ob du Tagestickets, die wenn er wirklich dann am Tag verkauft, ob die alle weggehen. Und dann hast du einen Leerverkauf und das ist natürlich dann ein Negativergebnis.
Da geht es dann auch wieder um Kreativität, sag ich mal, weil du sehen musst, okay, wie schaffe ich es, dass die Fans jetzt zu diesem Spiel kommen. Ich sag mal jetzt, ich kann ja immer auch gut aus der Sicht als Schalke-Fan sprechen, aber so ein Spiel gegen Dortmund, gegen Bayern, auch gegen Gladbach oder so, da braucht der Verein sich gar nicht groß anstrengen, weil die Tickets gehen eh weg, weil die Leute, egal zu welchem Preis, jetzt nicht egal zu welchem Preis, aber zu den normalen Preisen, einfach Bock auf das Spiel haben. Wenn es dann aber auch mal so Spiele gibt, wie jetzt zum Beispiel in der zweiten Liga zu Hause gegen Sandhausen oder was auch immer, das ist natürlich sportlich jetzt, sage ich mal, nicht so attraktiv. Da muss der Verein sich dann irgendwas überlegen. Schalke hat es, weiß ich jetzt so gemacht, eingeteilt in drei Kategorien. Das ist einmal Kategorie A, Kategorie B und Kategorie C. Kategorie A sind zum Beispiel Spiele wie gegen Hamburg, Düsseldorf, also sportlich richtig tolle Spiele. Kategorie B dann so mittelmäßige Spiele und C dann wie gegen Sandhausen zum Beispiel, was für den Fan jetzt sportlich vielleicht nicht so attraktiv ist. Aber diese drei Kategorien sind nochmal preislich unterschiedlich. Und da kann man dann natürlich sagen, okay, cool, ja gut, ich fahre auch gegen Sandhausen, weil die Stimmung geil ist, weil es halt auch günstiger ist. Und so kann man halt auch vielleicht versuchen, die Fans zu aktivieren, dass man halt immer eine größere Auslastung hat.
Ja, die Frage ist nämlich wirklich, was hat der Fan oder derjenige, der vor Ort Zuschauer wird, so würde ich ihn mal nennen, was hat er davon, dass er den Event erlebt? Ne? Und wo will er sich eben eingebunden fühlen? Die Frage ist ja, spielt seine Mannschaft schlechter gegen Sandhausen als gegen Bayern München? Das wäre ja eigentlich falsch, die müssen immer die gleiche Leistung bringen. Also es kann nicht an meiner Mannschaft liegen, sondern an dem Gegner, an dem Wettbewerb, an dem Ergebnis. Und auch der Zeitpunkt, du hattest das vorhin erwähnt, natürlich ist am Ende des Tages die Platzierung in der Schlusstabelle, die ist wichtig. Deshalb ist wahrscheinlich so das Finale, die letzten vielleicht 4, 5, 6 Spieltage super wichtig. Andererseits kann man sagen, wenn man schlecht startet, hat man auch am Ende auch ein bisschen schlechter. Deshalb ist diese Erlebnissituation ganz wichtig. Du musst eine Geschichte erzählen. Und wenn man eben deutlich macht, dass man für jedes Event nochmal, nicht nur Fußball, Event, Indoor, Outdoor. Wenn man für jeden Event eine Geschichte erzählt, dann fühlen die Menschen sich auch als Teil der Geschichte. Und dann hast du ein Narrativ, dann bist du Teil des Storytellings und dann bist du auch bereit, Geld zu bezahlen. Es gibt ja auch Beispiele, ich glaube, es war auch Schalke gewesen, wo Fans sogar selber entscheiden konnten, wie viel Geld sie bezahlen wollen. Ne?
Ja, das habe ich mitbekommen. Ich glaube, die Idee hatte man damals von Twente übernommen. Das war jetzt auch während der Corona-Zeit, als es dem Verein finanziell richtig schlecht ging, muss man ja sagen. Und jetzt bei den Dauerkarten war es so, dass die Fans halt entscheiden konnten, okay, generell wurden die Dauerkarten günstiger angeboten. Wenn der Fan aber Bock hat, den Verein finanziell zu unterstützen, kann er auch noch weiterhin den Erstligapreis bezahlen, hat aber andererseits auch die Möglichkeit, halt günstiger wieder an die Dauerkarten zu kommen. Es gab dann auch so Studentenrabatte und so, also alles ein bisschen aufgesplittet in mehrere Kategorien, wo der Fan halt selber entscheiden kann, okay, wie viel bin ich bereit, meinem Verein zu zahlen, und dann kann der Fan kann sich dann auch noch stärker mit dem Verein identifizieren und sagt so, boah, ja, ich habe jetzt noch einen Beitrag dazu geleistet, dass es dem Verein wieder besser geht, indem ich halt auf diese Rabatte verzichtet habe und einen vollen Preis bezahlt habe. Ja. Und das ist halt auch so, holst du den Fan ab, und ich glaube, das ist auch ein Punkt bei den Is, die du gerade genannt hast, Identifikation, solche Sachen spielen halt eine Riesenrolle.
Ja, und gerade weil Sport ja ergebnisoffen ist, ist ja diese Erinnerung, ne? Wie viele Leute heben sich ihr Ticket auf, ihre Dauerkarte auf, machen dann eine Galerie zu Hause, weil sie sagen können, bei dem Spiel gegen den, da war ich dabei, guck hier, Reihe 15, Platz 8 oder so, oder eben Stehplatzbereich. Und das ist das Besondere. Wenn ich das vergleichen würde mit der Musik oder vielleicht mit der E-Musik, ne, Operette oder so, ja, Romeo gegen Julia, sag ich mal, das geht immer gleich aus. Da brauche ich jetzt nicht überlegen, wie ist das Ende. Und da gehst du auf Dauerkarte, weil du weißt, immer gleich. Aber der Spannungseffekt, der muss mitverkauft werden. Und die Frage ist, was habe ich von dem Ticket? Manchmal habe ich die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs dabei, nicht immer. Manchmal könnte ich, so wie wir das aus der Flugbranche heraus kennen, dann kriege ich mein Ticket und dann ist noch Werbung drauf. Also wie benutze ich das Ticket, damit es einen Mehrwert bedeutet, einen Nutzenvorteil bedeutet?
Also da ist wieder Kreativität gefragt. Wir haben, also ich glaube, das Wort Kreativität ist jetzt schon 5 oder 6 Mal gefallen, aber das zeigt einfach, wie wichtig das ist, dass der Verein Ideen hat und nicht einfach so sagt, hier hast du das Ticket, guck dir das Spiel an, hol dir eine Bratwurst zu einem bestimmten Preis und dann kannst du wieder nach Hause fahren, sondern da musst du wirklich eine Geschichte hinter sein, und ich glaube, das ist mit Abstand das Wichtigste beim Ticketing.
Man sieht ja auch, Lennart, dass bei der Frage der Dauerkarten der Anteil so zwischen 55% und 60%, das ist ökonomisch der richtige Zeitpunkt. Also alles als Dauerkarte zu verkaufen, ist ökonomisch nicht das beste Ergebnis. Das beste Ergebnis ist nochmal gesagt Vollzahler-Tageskarte, aber du willst ja auch sowas haben wie ein Familienblock oder eben Kinder und so weiter. Und denen kannst du nicht den vollen Preis abnehmen wie eben jetzt einen Erwerbstätigen. Und da muss man überlegen, wie viele Kategorien habe ich. In der Regel sind bei Fußballvereinen so 5, 6 verschiedene Kategorien vorherrschend. Und das muss ich den Leuten aber auch deutlich machen. Ne? Warum kriege ich eine Ermäßigung? Warum bin ich in einem Gruppenangebot unterwegs? Damit ich auch bereit bin, diesen Preis zu zahlen.
Das ist ja das Wichtige. Du musst ja wissen, du hast so viele verschiedene Zielgruppen, die du bedienen kannst. Du kannst natürlich einerseits den einfachen Fan, der gerne auf dem Stehplatzbereich steht, der nicht so viel Geld zur Verfügung hat, also sind die Stehplätze auch günstiger. Du hast aber auch den Fan, der zum Beispiel an der Mittellinie sitzen möchte, weil er die besten Plätze haben muss, der muss natürlich mehr bezahlen. Und dann hast du natürlich auch noch den Logenbesucher, der natürlich dann mit Essen, Trinken, drum und dran alles haben möchte, tollen Parkplatz, 2 Stunden
vor Anpfiff kommt. Erinnerst du dich noch an Uli Hoeneß, der da in seiner Brandrede gesagt hat, seid froh, dass er da für 5 oder für 10 Euro, weil wir den Bossen das Geld aus der Hose ziehen bei den teuren Logen.
Ja, ja, stimmt, weiß ich noch, da hat er sich richtig drüber aufgeregt, weil die dann irgendwie gepfiffen haben oder sowas.
Genau.
Ne? Ja, stimmt.
Ihr könnt froh sein, dass er das Spiel mitbekommt. Ich glaube, man kann einfach wirklich sagen, das Produkt ist wichtig, gegen wen spiele ich, wann spiele ich, also zum Zeitpunkt der Saison. Ne? Wann wird die Karte gekauft? Schon frühzeitig im Vorfeld oder direkt am Tag? Und das Letzte ist eben die Frage, wie ist das Käufermerkmal? Gruppenzugehörigkeit oder Gruppengröße? Zehnerkarte, Familienkarte? Und die Bereiche, die muss man dann eben Management intelligent verbinden und kombinieren.
Genau, bin ich bei dir. Vielleicht nochmal kurz zur Information, so ein paar Zahlen, die ganz interessant wären. Und zwar hat die DFL ja quasi preisgegeben, dass in der Saison 19/20 ca. 363 Millionen Euro Spielertrag, das heißt Geld aus dem Ticketing, in die Vereine geflossen ist. Das sind ca. 10% des Gesamtumsatzes. Und wenn man sich halt jetzt mal die Saison 18/19 anguckt, weil in der Saison 19/20 wurde ja ab dem 26. Spieltag ohne Fans gespielt, waren es 520 Millionen und 13% des Gesamtertrags. Da sieht man natürlich auch, das waren jetzt 9 Spieltage, wo man drauf verzichten musste, und 120 oder 160 Millionen Euro, die dadurch flöten gegangen sind, das ist schon eine enorme Summe. Da sieht man halt auch, wie ökonomisch wichtig der Ticketverkauf ist.
Und du sprichst von der ersten Liga, ne, der Bundesliga.
Ja, ja,
und
genau.
Je weiter man runtergeht, also bis in den Amateurbereich hinein, nicht ganz runter in den Amateurbereich, aber umso wichtiger wird das Ticketing, weil die andere Vermarktungsmöglichkeiten wie Medienrechte oder Bandwerbung nicht in dem Umfang haben wie eben die national höchste Liga.
Stimmt, in der ersten Liga sind natürlich die Medienrechte mit Abstand das Wichtigste. Deswegen war es zu Beginn der Corona-Pandemie auch so, dass es überlebensnotwendig war, selbst ohne Fans irgendwie den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Wenn aber wieder Fans ins Stadion dürfen, dann ist es wohl so, vor allem in der Saison 19/20 bis zum 25. Spieltag hat man jetzt gerechnet, weil das die normalen Bedingungen waren, dass bei fast jedem Verein die Stadionauslastung bei über 90% lag, im Schnitt bei 92,2. Es waren lediglich die Vereine Hoffenheim, Wolfsburg, Mainz, Düsseldorf und Hertha. Bei der Hertha waren es sogar nur 66%, was halt aufgrund eines kleineren Fanlagers und einfach dem Riesenstadion geschuldet ist. Aber da sieht man halt, dass die Vereine das gar nicht so schlecht machen und die Fans tatsächlich ins Stadion bekommen, über die verschiedenen Arten und Weisen. Ne? Ich kann mich noch an ein Beispiel aus Düsseldorf erinnern von vor 2-3 Jahren. Da haben die auch sowas angeboten wie eine Rückrundendauerkarte oder eine Dauerkarte für die letzten 5 Spiele, dass du halt so Pakete verkaufst.
Cool.
Nicht nur ein Spiel, sondern halt irgendwie siehst, okay, da haben wir noch richtig viele Kapazitäten in diesen Spielen. Lass uns mal irgendwie sehen, dass wir die irgendwie verkaufen können. Also da geht es wieder um Kreativität. Gut, ich würde sagen, zum Abschluss stellen wir wieder die klassischen 3 Fragen an Gerhard.
3 Fragen an Gerhard.
Ja, ich glaube, du hast gerade schon so eine kleine Andeutung gemacht. Und zwar die erste Frage, ist kreatives Ticketing für kleinere Vereine vielleicht wichtiger als für große?
Also Kreativität kennt keine Größe. Nicht? Also Kreativität ist, sagen wir mal, unabhängig davon. Natürlich ist bei kleineren Vereinen gemeint, dass natürlich Vereine in niedrigen Ligen wichtiger, weil das eine fast die einzige große Einnahmequelle ist. Aber Kreativität zeigt einfach, dass ein Verein lebt. Und ob es ein großer Verein ist, also viele Mitglieder hat, oder ein kleiner Verein mit Regionalliga-Charakter, das entscheidet sich dann eben mit der Kreativität.
Alles klar, gut. Und jetzt nochmal wieder dieser Vergleich Dauerkarte, Tageskarte. Worauf sollte deiner Meinung nach der Fokus liegen?
Also wie gesagt, im Yield-Management, im Ertragsmanagement ist es gut, eine gewisse Basis zu haben. So 50-60% Dauerkarten ist prima, aber die restlichen, sagen wir 50-40%, die würde ich eben versuchen, mit dem Höchstpreis zu verkaufen. Das heißt also Vollzahler-Tageskarte, das ist der Punkt. Und dann kann man versuchen, so wie wir es gerade auch diskutiert haben, das mit Paketen zu verbinden oder mit bestimmten Assoziationen zu verbinden. Jetzt geht es um alles und noch 3 Spieltage und das ist noch zu erreichen. Deshalb also kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch in einer Mischung von 50 bzw. 60-50-40%.
Alles klar. Und jetzt noch was Persönliches zum Schluss, da wir uns ja im Ticketing befassen.
Ich habe nur Angst vor deiner letzten Frage.
Ja, wie kommt das? Ja, die weiß ich nicht. Die möchte ich immer ein bisschen persönlicher stellen. Da wir im Ticketing sind, ich gehe mal davon aus, du hast ja auch schon mal irgendwann ein Ticket gekauft. Ich hoffe es zumindest. Hast du vielleicht ein persönlich coolstes Stadionerlebnis, was du mal erlebt hast? Oder waren es so viele, dass du dich gar nicht erinnern kannst?
Also wenn ich mit den 3 I's wieder um die Ecke komme, dann muss ich sagen, natürlich sind so prägende Stadionerlebnisse, die ich jetzt in den 80er Jahren erleben durfte, 1988, als ich in Seoul über die Olympischen Spiele für den Sportinformationsdienst berichten durfte. Da ist natürlich sowas wie Eröffnungsfeier, Schlussfeier schon sensationell. Das ist schon wirklich ganz, ganz große Klasse, zumal auch im Ausland. Ich hoffe, dass es irgendwann mal nach Deutschland kommt, die Olympischen Spiele. Aber in jüngster Vergangenheit, würde ich sagen, habe ich sehr genossen, mit Studenten beim Winter Game in Köln zu sein, im Rhein-Energiestadion Köln gegen Düsseldorf. Das war schon richtig große Klasse, zumal man das auch mit so einem Storytelling verbunden hat. Also das hat Spaß gemacht, mit der Gruppe dort zu sein und dann in einer ungewöhnlichen Kulisse Eishockey in einem Fußballstadion, fand ich schon cool.
Ja, glaube ich. Hört sich auch cool an. Und jetzt haben unsere Zuhörer auch mal wieder was Persönliches über dich gelernt. Das ist auch mal wieder was Schönes. Gut, dann sind wir für heute auch schon wieder durch. Wieder mal der Hinweis, abonniert uns gerne, bewertet uns auch, schreibt uns gerne ehrlich eure Meinung an sport@ist.de oder über unsere Social-Media-Kanäle Instagram, Facebook. Wir sind wirklich über jedes Feedback dankbar und hoffen, dass ihr auch weiterhin fleißig dranbleibt. Das ist wirklich ganz toll bisher. Und gerne auch weiterhin neue Themenvorschläge. Bringt alles ein, alle Ideen, die ihr habt. Wir nehmen euch da gerne mit ins Boot. Und dann bedanke ich mich für heute. Hat wieder Spaß gemacht. Interessantes Thema, das Ticketing. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Bis dann.
Bis dann.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.